Der Weihnachtsmann kommt, der Weihnachtsmann kommt. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Die Riesenüberraschung, die Freude, die Begeisterung, er kommt, der Weihnachtsmann. Und dann war er da, ho, 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 mit dem langen Bart und dem roten Manteln und den dicken schwarzen Stiefeln stampfte er daher. Und als Kind habe ich die besten Erinnerungen daran, denn meine Eltern haben mir diesen Kindheitstraum nicht erspart oder auch nicht genommen, sondern ganz im Gegenteil. Damals noch in Russland drückten wir unsere Nasen platt an den Scheiben im Küchenzimmer, in der Küche. Und wir warteten darauf, dass der Weihnachtsmann kam. Und plötzlich schrien meine Geschwister, er kommt, er kommt. Und tatsächlich kam dort meine Tante verkleidet als Weihnachtsmann um die Ecke. Und er hatte einen dicken Sack voller Geschenke. Und damals gab es noch nicht das Internet und irgendwelche Spielzeugkataloge, sondern der Weihnachtsmann in Russland musste sich ja kreativer zeigen. Und so schleppte er die ganzen Geschenke unserer Nachbarskindern in seinem Rucksack mit. Das wussten wir erst später, als wir größer wurden, beziehungsweise als Weihnachten kam. Und dann packte er vor Weihnachten Geschenke aus vor unserem Küchenzimmer. Und wir schrien, das will ich haben, das will ich haben. Und so hatte jeder seine Wunschliste erstellt und hatte gehofft, dass der Weihnachtsmann diese Geschenke ihm zu Weihnachten bringen würde. Wenige Tage später, es klopft an der Tür. Der Weihnachtsmann kommt. Wir Kinder, so in Panik versetzt, rannten weg von diesem Weihnachtsmann, denn wir hatten panische Angst vor diesem Weihnachtsmann. Er wusste ja nun wirklich alles über uns, versteckten uns in den Zimmern. Es gab Ärger zwischen meiner Mutter und ihrer Schwester, die hier eine böse Überraschung geplant hatte. Aber zu guter Letzt hat dieser Weihnachtsmann dann doch an Weihnachten uns Geschenke gebracht, wie wir sie als Kinder uns gewünscht haben. Nun, als ich größer wurde und wir selber mit meiner lieben Frau Kinder hatten und haben wir ihnen diesen Spaß nicht erspart. Auch wir haben den Weihnachtsmann bestellt und auch sie waren überrascht, dass der Weihnachtsmann so gut Bescheid wusste. Er wusste genau, was sie so alles verbrochen hatten im Laufe des Jahres. Der wusste, welche Leistung sie in der Schule erbrachten und er fragte sie förmlich aus. Und ich kann dieses Gesicht meiner Kinder nicht vergessen, wie sie treu doof diesem Weihnachtsmann alles erzählten und alles bekannten, denn sie wussten, vor ihm kann man nichts verbergen. Was hat Weihnachten mit dem Weihnachtsmann zu tun? Ganz ehrlich, niemand weiß so genau, wo diese Tradition herkommt. Niemand weiß so genau, wo der Weihnachtsmann herkommt und was für eine Bedeutung er haben soll. Jeder hat eine eigene Version. Doch die Bibel berichtet uns von dem Weihnachtsmann. Jetzt sagt ihr euch, bitte, jetzt wird's aber heretisch heute Morgen. Nein, 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 die Rede ist nicht von dem Weihnachtsmann, sondern die Rede ist von dem Mann an Weihnachten. Von dem Mann an Weihnachten. Und deshalb möchte ich mit euch gemeinsam heute über Folgendes nachdenken. Der Mann von Weihnachten. Was passiert, wenn der Mann von Weihnachten kommt? Wir wollen miteinander einen Text lesen. Und dazu lade ich ein, dass wir uns gemeinsam heben und den Text auch gemeinsam laut einmal lesen. Ich hoffe, dass die PowerPoint hier halbwegs sichtbar ist. Wir lesen alle zusammen. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer, der Zöllner, und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn. Nächste Folie bitte. Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Wir setzen uns. Wenn der Mann von Weihnachten kommt, dann kennt er unsere Wunschliste. Dann kommt er zu uns nach Hause und dann kann er uns beschenken. Das ist, was uns diese Geschichte von Zachäus lehrt. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Zachäus wird hier in Lukas Kapitel 19 exemplarisch verwendet, um zu beschreiben, was ein Mann für einen Wunsch in seinem Herzen trug, nämlich den großen Wunsch, einmal Jesus zu sehen. Kurz davor hat Lukas in seinem Evangelium die dritte Leidensankündigung von Jesus erzählt. Und direkt anschließend erzählt er, wie Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und im nächsten Kapitel wird dann schon berichtet, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Das heißt, Jesus ist unterwegs nach Golgatha. Er ist unterwegs zu dem größten Erlösungswerk der Menschheitsgeschichte. Und hier unterwegs macht er Halt in Jericho. Jericho liegt östlich von Jerusalem. Wesentlich tiefer als Jerusalem. Während Jerusalem 700, 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt, liegt Jericho einige hundert Meter unter dem Meeresspiegel, in der Wüste. Jericho ist eine unglaublich schöne Stadt gewesen zur Zeit von Jesus. Es war eine unglaublich reiche Stadt. Herodes der Große hatte sich dort einen sogenannten Sommerpalast bauen lassen. Und wenn ihr mal mit mir nach Israel geht, dann bin ich gerne gewillt, mit euch an diesen Sommerpalast, zu diesem Sommerpalast hinzugehen. Nun, heute sieht man dann nur noch lediglich Ruinen. Aber wenn man das, was dort an Ruinen noch zu finden ist, rekonstruiert, ergibt sich daraus ein wunderschöner Palast. Und Herodes der Große, der wusste, wie man lebt und leibt. Und insofern hatte er sich hier an dieser Stelle einen besonderen Platz ausgesucht, denn er wusste, Jericho ist eine schöne Stadt mit unglaublich vielen Blumen, mit unglaublich viel Handel. Und insofern war es nicht nur eine schöne, sondern auch eine reiche Stadt. Und hier in die Stadt kommend, trifft Jesus zunächst einmal auf einen Blinden, einen armen, blinden Mann. Aber er trifft auch auf einen reichen, armen Mann. Nämlich dieser reiche Zachäus ist genauso arm wie der blinde Mann. Denn während der Blinde nichts sehen kann und deshalb Jesus unbedingt sehen will, weil er blind ist, ist dieser reiche Zachäus so kurz, dass er Jesus auch nicht sehen kann. Und deswegen ist er auch arm dran und muss sich irgendwie weiterhelfen. Zachäus hat einen unglaublichen Wunsch. Er möchte gerne Jesus sehen. Er möchte gerne Jesus sehen. Doch das, was man sich mit Geld nicht kaufen kann, ist die Körpergröße. Das erkennt Zachäus sehr schnell. Und so muss er sich überlegen, wie kann ich Jesus doch sehen? Und so überlegt er sich lange hin und her und er findet einen guten Plan. Er weiß, es gibt die Möglichkeit, eventuell in einen Baum zu steigen. Dieser sogenannte Maulwurf-Feigenbaum ist nicht so, wie wir uns heute einen Feigenbaum vorstellen müssten, sondern das ist eher so ein kleiner Baum gewesen und der mit ganz vielen Ästen oder sehr verästet war. Und da konnte man relativ gut einsteigen. Auch so ein kleiner Mann wie Zachäus konnte dort ganz gut reinklettern. Und so ist dieser kleine Zachäus vorausgelaufen, um in diesen Maulbeerbaum zu klettern. Er hat eine Wunschliste. Ich will Jesus sehen. Beide wollen Hilfe haben. Der Blinde, er will Heilung erfahren. Der Reiche will einmal Jesus gesehen haben. Er stellt ganz schnell fest, mit seinem Reichtum kann er sich nicht alles kaufen. Er kann sich auch nicht die Gunst bei Jesus kaufen. Und deshalb will er einfach nur eins, einmal Jesus gesehen haben. Wer war denn dieser Zöllner? Ein Zöllner in der damaligen Welt, muss man sich so vorstellen, das war mit die unbeliebteste Gruppe von Menschen, die man sich so vorstellen konnte. Die Römer haben damals Zölle erhoben in dem Land Israel und sie haben diese Verträge mit Zöllnern abgeschlossen. Diese Verträge haben sie für 5 Jahre abgeschlossen und nach 5 Jahren haben sie dann geguckt, ob der Zöllner genug Zoll oder genug Steuern eingetrieben hat und dann wurden die Verträge entweder verlängert oder man hat diesen Vertrag jemand anders abgegeben. Und insofern hat sich jeder Zöllner natürlich darum bemüht, seine Einnahmen so zu gestalten, dass die Römer genug von dem bekommen, was er einnahm. Das, was die Römer von ihm verlangten, musste er abtreten, alles andere durfte er behalten. Und so lag es in der Natur der Sache, dass die Zöllner so ein bisschen von der Tagesform es abhängig machten, was sie gerade einnahmen. Und sie waren auch immer wieder dazu geneigt, mehr einzunehmen, als die Römer von ihnen verlangten. Und damit haben sie natürlich die Menschen auch schnell verärgert. Besonders unbeliebt waren die Zöllner, die an den Häfen saßen oder die an den Brücken saßen oder an den Straßen saßen. Denn dort kamen die meisten Händler vorbei und dort wurden dann auch die höchsten Zölle eingetrieben. Zachäus wird als einer der oberen Zöllner bezeichnet und man weiß nicht so ganz genau, meint dieses griechische Wort Oberzöllner einen besonders angesehenen oder einen hochstehenden Zöllner oder war er sogar Zöllner über andere Zöllner? Das heißt, er hat von den anderen Zöllnern das Geld einkassiert und sich auf diese Weise bereichert. Ganz sicher ist das nicht. Es ist nur eines sicher. Dieser Zöllner, der ein Oberzöllner ist, ist superreich. Woher hat er seinen Reichtum? Nun, vermutlich nicht geerbt. Die höchstwahrscheinliche Antwort ist hier, dass er sich das Ganze ergaunert hat von den Menschen. Man muss sich heute einen Zöllner sowas wie einen Mafiaboss vorstellen. Keine beliebte Gruppe von Menschen, nicht wahr? Ich habe mir sagen lassen, dass hier in Deutschland ganz viele Restaurants Schutzgelder zahlen müssen. Da sind irgendwelche Mafia-Strukturen und die Leute werden quasi erpresst, Geld zu zahlen. Und das ist zwar illegal, aber das interessiert keinen. Diese Mafia-Strukturen gibt es und dieses Geld wird quasi als Schutzgeld eingefordert. Und insofern nochmal, dieser Mann war alles andere als beliebt. Er war auch nicht umgeben von vielen Freunden. Er hatte auch nicht die Hoffnung, dass er sich heute hier bei Jesus groß beliebt machen kann. Deshalb hat er sich nicht erst auf die Suche nach Jesus gemacht, sondern nur nach einem Platz, von dem er aus Jesus sehen kann. Auf seiner Wunschliste stand nur eins. Ich will einmal diesen Mann Jesus gesehen haben. Während ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, denn diese Geschichte ist so bekannt wie das Amen in der Kirche. Man hat sie irgendwie schon immer gehört. Und es ist auch eine der beliebtesten Geschichten aus dem Lukas-Evangelium. Und die meisten Exegeten, die meisten Ausleger sagen, es ist sowas wie ein Höhepunkt im Lukas-Evangelium. Diese Geschichte macht nämlich deutlich, kurz nachdem Jesus ein Kapitel vorher im Lukas-Evangelium noch gesagt hat, dass die Reichen eigentlich nicht ins Himmelreich gehen können, weil ihnen der Reichtum den Weg ins Himmelreich versperrt, weil sie daran glauben, dass ihr Reichtum im Prinzip ihnen alles sichert, was sie im Leben und im Sterben brauchen, erzählt Lukas ein Kapitel weiter, dass es doch dieser reiche Zachäus dann doch am Ende schafft, bei Jesus anzukommen. Aber hier zunächst einmal, dieser Mann hat einen Wunschliste. Er will einmal Jesus sehen. Und ich habe mich gefragt, warum will er Jesus sehen? Warum will er Jesus sehen? Die Antwort wird uns hier im Text nicht gegeben. Vielleicht war es einfach pure Neugier. Vielleicht hat er so viel von Jesus gehört, dass er gesagt hat, Mensch, diesen Mann einmal persönlich gesehen zu haben. Wisst ihr, das gibt es ja schon mal. Ne? Es gibt Menschen, die sich stundenlang irgendwo an eine Straße stellen, um irgendeinen Schauspieler einmal gesehen zu haben, richtig? Da gibt es Leute, die stellen sich stundenlang irgendwo in eine Schlange, um ein Autogramm von einem Fußballspieler zu bekommen. Sie gehen in ein Stadion, um einmal die Nationalspieler der deutschen Mannschaft gesehen zu haben. Einmal persönlich die Leute gesehen zu haben. Vielleicht war es einfach nur diese Neugier und dieser Wunsch, eine so bekannte Persönlichkeit wie Jesus einmal gesehen zu haben. Vielleicht hat er was von seinen Kollegen gehört, von Matthäus oder von Levi. Das waren auch Zöllner, die mittlerweile unterwegs mit Jesus waren. Und er hat sich vielleicht sogar gefragt, was hat dieser Mann, dass es meine Kollegen sogar dazu gebracht hat, ihren Job aufzugeben, einen gut bezahlten Job aufzugeben und diesem armen Mann von Nazareth zu folgen. Und vielleicht hat ihn diese Frage so sehr beschäftigt, dass er gesagt hat, ich will zumindest einmal sehen, wie sieht dieser Mann aus? Was hat er denn für eine Anziehungskraft, dass er zu dem Levi sagt, komm, folge mir nach. Und der Mann packt seine Klamotten und folgt Jesus nach. Vielleicht war es die innere Leere. Vielleicht hat er gemerkt, mit Geld kann man sich eine Menge kaufen, aber eben nicht alles. Diese tiefe Sehnsucht im Herzen nach mehr, die wird einfach nicht gestillt. Ein Multimillionär wurde eines Tages gefragt, sag mal, du bist jetzt so reich, wann weiß man, dass man genug hat? Und seine Antwort war so klar wie eindeutig. Man weiß es, dass man genug hat, wenn man noch ein bisschen mehr hat. Diese Sehnsucht nach noch mehr kann vielleicht auch diesen Zachäus geplagt haben, dass er gesagt hat, es muss doch mehr geben im Leben, als noch ein bisschen mehr zu besitzen. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass er Jesus sehen wollte. Er hatte diesen innigen Wunsch, ich will Jesus sehen. Ach, übrigens, er war nicht in schlechter Gesellschaft. Davon gab es viele Menschen. Es gab immer wieder Menschen, die Jesus sehen wollten. Die einen wollten Jesus sehen, um geheilt zu werden. Sie hatten gehört, das ist der Mann, der heilen kann. Andere wollten Jesus sehen, weil sie auf seine Botschaft hören wollten. Tausende kamen zusammen, saßen stundenlang zusammen und hörten auf die Worte von Jesus. Einige, die waren so inspiriert von Jesus, dass sie ihm folgen wollten. Und so folgten sie ihm auf Schritt und Tritt und zogen mit ihm durch das Land Israel. Einige wollten Jesus sehen, um irgendeinen Fehler bei ihm zu finden, um ihn endlich mal zu Fall zu bringen. Denn sie wussten, dieser Mann wird auf Dauer uns allen schaden. Was ist deine Wunschliste heute Morgen? Dieser Mann von Weihnachten kennt deine Wunschliste. Dieser Mann von Weihnachten wusste, was dieser Zachäus wollte. Was ist deine Wunschliste? Wo bist du im Leben zu kurz gekommen, wo du sagst, dafür reicht es bei mir nicht? Vielleicht sagst du dir, ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Mir fehlt das nötige Wissen, um in meiner Karriereleiter, auf meiner Karriereleiter weiterzukommen. Vielleicht sagst du, ich habe immer noch keinen Partner. Es wäre so schön, wenn ich nicht mehr alleine wäre. Vielleicht kannst du dir nicht einen Urlaub mehr leisten und sagst, das kann es doch nicht sein, dass ich nur noch arbeite und mir keinen Urlaub leisten kann. Ich sehe nicht so gut aus, ich bin nicht so beliebt und so weiter. Zachäus war zu klein und seine Wunschliste war, ich muss in einen Baum steigen, um Jesus einmal gesehen zu haben. Und dieser Jesus, er kannte diesen Mann. Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf. Er sah auf. Wir wissen es nicht so genau. Saß der Zachäus da tatsächlich so unglücklich, dass alle sich gesagt haben, guck dir den Kerl da oben mal an. Sonst sitzt er immer in seiner Bude und kassiert ab. Und jetzt da oben im Baum, wie so ein Affe, sitzt er da drin und guckt runter. Wir wissen es nicht. Vielleicht war er so gut geschützt von den Blättern, dass man ihn kaum hätte sehen können. Und als Jesus hochgeschaut hat, haben alle gedacht, was sucht Jesus da in dem Baum? Und dann sahen sie ihn. Da sitzt dieser kleine Giftzwerg, der uns sonst immer abkassiert. Da sitzt er. Und Jesus geht an dem nicht vorbei. Während alle anderen weggeguckt haben, gesagt haben, da soll er am besten sitzen bleiben, dann tut er uns nichts mehr an und wir lassen ihn da oben auch in Ruhe. Während ihn alle irgendwo ignoriert hätten oder vielleicht haben wollten, sagt Jesus, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus, der Mann von Weihnachten, kennt dich ganz persönlich. Er kennt und versteht dein Herz. Wussten die Menschen, was in Zachäus vorging? Haben sie überhaupt gesehen? Wenn ja, was haben sie sich dabei gedacht? Das alles ist diesem Zachäus egal. Er wollte Jesus sehen und bevor er Jesus sah, sah Jesus ihn. Bevor Zachäus Jesus sah, sah Jesus ihn. In Lukas Kapitel 11, Vers 9 heißt es, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Dieser Mann von Weihnachten kennt deine Wunschliste. Ist das nicht toll? Du sitzt in deinem Herzen und sagst, ich hätte so gerne. Und Jesus kennt diesen Wunsch. Jesus holt Zachäus von dem Baum herunter. Er holt ihn zurück in die Wirklichkeit. Er hat ihm seinen Wunsch erfüllt, aber noch mehr. Jesus, der Mann von Weihnachten, erfüllt nicht nur seinen Wunsch, sondern er toppt sogar noch diesen Wunsch und sagt, Zachäus, ich will bei dir einkehren. Ich weiß nicht, was die anderen sich gedacht haben. Während man sonst mit einem Zöllner noch nicht mal verkehrt hat, will Jesus bei ihm einkehren. Unglaublich. Nur wenige Verse weiter beschreibt Lukas, dass die Leute einfach aus dem Staunen nicht herauskamen. Ihre Enttäuschung über Jesus, dass Jesus sich mit dem Abschaum dieser Gesellschaft auch noch so abfindet, konnten sie überhaupt nicht nachvollziehen. Aber Jesus kannte diesen Zachäus. Es war nicht nur irgendeine Person. Es war kein Zöllner, sondern es war ein Mensch, der einen Namen trug. Und deshalb ist Zachäus als Mann mit einem Namen, mit einer Person, als Mensch in die Geschichte eingegangen. Jesus holt ihn von diesem Baum, um bei ihm einzukehren. Meine Lieben, was ist unsere Wunschliste? Wonach sehnen wir uns? Und was kann uns am Ende helfen? Am Ende des Tages werden nicht unsere Wünsche uns helfen. Und unsere Wünsche, die unerfüllt bleiben, sind nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem in unserer Gesellschaft ist doch nicht der Klimawandel, oder? Das ist ein großes Problem, aber es ist nicht das größte Problem, meine Lieben. Unser größtes Problem sind auch nicht die Flüchtlinge, oder? Das ist zwar ein Problem, aber das ist doch nicht das größte Problem von uns hier in Deutschland. Unser größtes Problem ist auch nicht die fehlende Digitalisierung in unserem Land und dass wir nicht überall Internetanschluss haben. Das ist zwar ein Problem, aber das ist doch nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist auch nicht die lahmende Wirtschaft. Das ist zwar ein Problem, aber das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass Menschen nicht mehr Jesus sehen. Dass Menschen in unserem Land keine Sehnsucht mehr nach Jesus haben. Dass Menschen den Wunsch nicht mehr spüren, dass Jesus der ist, der ihnen helfen kann und alle ihre Probleme erfüllen kann, ihre Probleme lösen kann und ihre Wünsche in ihren Herzen erfüllen kann. Wir wundern uns über Hass und Lieblosigkeit. Jemand hat einmal an eine Wand geschrieben, lieber Gott, warum hast du das kleine Mädchen nicht gerettet, das in ihrem Klassenzimmer getötet wurde? Unterschrift, ein aufrichtig besorgter Student. Kurze Zeit später stand unter diesem Plakat Folgendes. Lieber Gott, warum hast du das kleine Mädchen nicht gerettet, das in ihrem Klassenzimmer getötet wurde? Unterschrift, ein aufrichtig besorgter Student. Und die Antwort, ich darf nicht in die Schule hinein. Unterschrift, der aufrichtige Gott. Das ist doch das Problem unserer Gesellschaft, richtig? Dass die Menschen gar nicht mehr diese Sehnsucht nach Gott spüren. Sie glauben, mit dem bisschen Materialismus, den wir alle hier irgendwo im Westen besitzen, damit hätten wir genug. Aber Zachäus lehrt uns heute, dass die Wunschliste länger ist als die, dass wir noch ein bisschen mehr haben. Dieser reiche Zachäus ist ein ganz armer Mann, bevor er Jesus gesehen hat. Der Mann von Weihnachten kennt deine Wunschliste und er will dir diese Wunschliste erfüllen. Er weiß, dass er dir helfen kann und er will dir helfen. Halt nach diesem Mann von Weihnachten Ausschau, denn er kommt zu dir nach Hause. In Vers 6 und 7 lesen wir, und er stieg eilend herunter, dieser Zachäus, nahm ihn auf mit Freuden. Er nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Jesus spricht Zachäus mit Namen ein und lädt sich selber bei ihm ein. Er war auf der Durchreise nach Jerusalem und er hat vermutlich in Jericho übernachtet und er wusste, bei wem er einkehren will. Er wusste, dass er diese Nacht bei Zachäus übernachten will und dass er hier einen guten Platz haben wird. Er sieht den Mann nicht in seiner Position, sondern als Person. Er sieht hinter dem Menschen Zachäus nicht einen Zöllner, sondern einen Menschen, der Sünder ist und der begnadigt von Jesus, der Begnadigung von Jesus braucht. Weihnachten ist das Fest, wo Gott zu uns Menschen herabgekommen ist. Weihnachten ist das Fest, wo Gott Mensch wurde. Weihnachten ist das Fest, wo Gott sich zu uns herabgelassen hat. Er kommt zu uns nach Hause. Jemand hat einmal gesagt, der Schlüssel zum Herzen des Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Das hat Gott gewusst. Gott hat gewusst, dass es für uns keinen Weg zu ihm gibt. Deswegen kam er zu uns. Jesus wusste, dass Zachäus einen Hausbesuch braucht. Ich weiß nicht, wie viele Freunde Zachäus gehabt hat. Vermutlich nicht viele. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand Zachäus zu Hause besucht hat. Wahrscheinlich schon länger niemand mehr. Denn diese Haltung der anderen lässt doch ahnen, dass dieser Mann nicht von Freunden umgeben war, oder? Bei diesem Sünder kehrt er ein. Ich weiß nicht, ob Zachäus auf diesen Besuch vorbereitet war. Eher nicht. Ich weiß nicht, ob er seine Wohnung vorbereitet hatte, ob er alles bereitgestellt hat. Der Tisch war gedeckt, das Essen war fertig. Vermutlich nicht. Aber Jesus sagt, Zachäus, ich will heute bei dir einkehren. Und er nahm ihn mit Freuden auf. Weihnachten ist, Gott kommt zu uns. Es gibt so einen Weihnachtsfilm, den haben vermutlich viele von uns gesehen, Kevin allein zu Haus. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, man hätte den Film drehen können, Zachäus allein zu Haus. Der Mann war ziemlich einsam. Er hatte nicht viele Freunde, die ihm hätten helfen können. Aber eben, er bleibt nicht allein zu Haus, richtig? Jesus kommt zu ihm. Jesus kommt zu ihm nach Hause. Der Mann von Weihnachten ist Gott, er ist Jesus. Jesus will zu uns ins Haus und er will bei uns im Haus aufräumen. Er will bei uns im Haus sein. Er will unser Leben verändern. Deshalb verzichten so viele Menschen heute darauf, diesem Mann von Weihnachten zu begegnen, weil sie Angst haben, dass ihr Leben sich ändern könnte. Sie haben sogar den Eindruck, dass sie Jesus gar nicht brauchen. Es gibt sogar diesen alten DDR-Spruch, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Es gibt so viele Menschen in dieser Welt, in unserem Land, die sich für Gott überhaupt nicht interessieren. Während in allen Religionen die Menschen sich für die Götter interessieren, interessiert sich der Gott der Bibel für uns Menschen. Das ist der Unterschied. Gott kommt zu den Menschen, nicht der Mensch kommt zu Gott. Wenn wir durch die Bibel hindurchlesen, dann stellen wir immer wieder fest, der Gott der Bibel ist ein anderer Gott als all die anderen Götter in dieser Welt. Gott kommt zu uns und nicht wir zu ihm. Gott will bei uns Wohnung nehmen, bevor wir bei ihm wohnen werden. Schon auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir, wie Gott den Menschen sucht, richtig? Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Gott wendet sich nicht vom Menschen ab, sondern er sucht ihn. Gott besucht Abraham, als er 99 Jahre alt ist. Und dann offenbarte er sich ihm. Abraham, ich bin El Shaddai. Ich bin Gott der Allmächtige. Du wartest immer noch auf einen Nachkommen. Und im Alter von 99 hast du diesen Plan aufgegeben. Abraham, ich bin El Shaddai. Ich komme, um dich zu besuchen. Um dir zu sagen, in einem Jahr wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Gott sucht den Mose in der Wüste. Mose, der aufgrund von eigenen Versagen und Fehlern aus dem Haus des Pharao fliehen musste und damit sein eigenes Volk verlassen hat und in der Wüste sich nun seit gut 40 Jahren aufgehalten hat. All seine Träume und all die Möglichkeiten, all die Pläne, die er sich vielleicht so als junger Mann zurechtgelegt hatte, sind geplatzt. Da in der Wüste, als Hirte, ist er unterwegs, um sein Leben zu bestreiten. Und genau da kommt Gott, um ihn zu besuchen. Nicht Mose sucht Gott, sondern Gott sucht Mose und trifft ihn am brennenden Busch. So könnten wir durch die Bibel hindurch und immer wieder entdecken, Gott kommt zu uns. Immanuel, so heißt Jesus, ist Gott mitten unter uns. Das Volk Israel sollte eine Stiftshütte haben. Später hatten sie einen Tempel. Und dieser Tempel war der Ort, wo Gott mitten unter seinem Volk wohnte. Und Gott hat zu seinem Volk gesagt, ich will euer Gott sein und ich will mitten unter euch wohnen. Ich will mitten unter euch wohnen. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der zu uns kommt. Der Mann von Weihnachten sucht Raum bei mir und dir zu Hause. Er möchte bei uns sein. Er ist kein ferner Gott. der irgendwo weit weg ist, wo du nur ahnen kannst, vermuten kannst, was er gerade denkt und von dir will. Nein, Gott sagt es dir. Zachäus, steig herab, ich will zu dir ins Haus. Und so wartet Jesus, dass du ihm die Tür öffnest. Zu der Gemeinde in Laodicea sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand die Tür auftut, zu dem will ich einkehren. Und so wartet Jesus heute. Er wartet darauf, dass du ihm die Herzenstür öffnest. Du hast Jesus vielleicht noch gar nicht kennengelernt. Dann hast du die Chance, heute ihn persönlich kennenzulernen. Dieser Mann von Weihnachten möchte dir persönlich begegnen. Er will zu dir ins Haus. Du sagst, wirklich? Warum will Jesus zu uns kommen? Lass mich das mal so vergleichen. Wenn wir krank sind, dann gehen wir zum Arzt, richtig? Aber wenn wir sehr krank sind, dann holen wir den Arzt zu uns nach Hause, richtig? Dann holen wir den Arzt zu uns nach Hause. Wenn wir ein kaputtes Auto haben, fahren wir in die Werkstatt. Haben wir einen Motorschaden, dann muss die Werkstatt zu uns kommen. Das heißt, der ADAC, der Abschleppdienst, ja? Dann ist der Schaden so groß, dass jemand zu uns kommen muss. Schau, unser Leben ist so kaputt, dass es nur noch einen Weg gibt. Entweder kommt Gott zu uns oder wir bleiben da, wo wir sind. Es gibt keine Rettung. Und das wusste dieser Zachäus. Dieser Zachäus wusste, wenn Jesus zu mir kommt, dann wird mir geholfen. Diese Freude, diese Begeisterung, dass diese Wunschliste von ihm erfüllt wird, bringt ihn zu der Haltung, dass er von dem Baum, ich weiß das nicht, ob er da runtergesprungen, ob er da runtergefallen ist vor Schreck oder wie auch immer, der ist runter von dem Baum, ist nach Hause mit Jesus und hat ihm die Tür aufgemacht. Und zwar mit Freuden. Vor vielen Jahren, wir waren jung verheiratet, haben wir festgestellt, dass meine Frau Gallenkoliken hat. Gallenkoliken sind höchst gefährlich. Sie sind gelegentlich tödlich. Eines Nachmittags abends brachen plötzlich unglaublich Schmerzen aus und ich sah an meiner Frau, dass sie eine Gallenkolik hat. Sie lag flach im Bett und ich rief sofort den Notarzt an. Der Notarzt fing an, mich auszufragen. Ich sagte, hören Sie auf, mich zu fragen. Kommen Sie bitte dringend, meine Frau hat eine Gallenkolik. Alles klar, wir sind gleich da. Gallenkolik war das Stichwort. Innerhalb von gefühlt 10 Minuten war der Notarzt da. Was meint ihr, was ich ihm die Tür freudig aufgerissen habe? Und gesagt, gut, dass Sie da sind. Sie haben schnell helfen können und später musste sie operiert werden. Und insofern war dann das Problem gelöst. Aber verstehst du, wenn du deine Not erst erkennst, dann reißt du jedem die Tür auf, der dir helfen kann. Ansonsten sitzt du vielleicht hier und sagst, wozu brauche ich Jesus? Wozu brauche ich Weihnachten? Na gut, es ist schön, den Tannenbaum und den Weihnachtsmann zu haben, aber ich brauche doch diesen Jesus nicht. Du kennst dein Problem nicht, wenn du heute nicht die Tür für Jesus öffnen willst. Du weißt nicht, in welcher schwierigen Lage du bist. Hätten wir damals nicht gewusst, dass es eine Gallenkolik ist, hätten wir nicht den Stress geschoben. Hätten wir uns vielleicht Zeit gelassen und? Ich wusste es aus der Kindheit, eine Nachbarin von uns war an einer Gallenkolik mitten im Urlaub gestorben. Ich wusste, wie gefährlich eine Gallenkolik sein kann. Deshalb gab es für mich kein Zögern, kein Warten, sondern das Dringende war zuerst den Arzt rufen. Und zwar erwarten, dass er kommt. Wenn es dir so schlecht geht, dann kannst du nur noch hoffen, dass der Arzt zu dir kommt. Wir sind so verloren. Wisst ihr, das singen wir ja in unserem Weihnachtslied, richtig? O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und dann singen wir, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das ist das Weihnachtslied, das auf allen Weihnachtsmärkten gespielt und gesungen wird. Aber die Menschen verstehen nicht, dass ihr größtes Problem ihre Verlorenheit ist. Zachäus verstand das. Und er wusste, dass der Mann von Weihnachten zu ihm nach Hause kommen will, um ihm zu helfen. Deshalb waren die anderen so unzufrieden. Die Frommen und Religiösen, die sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus wusste, mein Problem wird jetzt gelöst. Jesus ist bei mir angekommen. Meine Lieben, was für eine tolle Geschichte, die wir hier im Lukas-Evangelium finden. Der Mann von Weihnachten kennt deine Wunschliste. Er kennt dein Herz. Er weiß, was du dir wünschst. Und er will deinen Wunsch erfüllen. Am meisten den Wunsch, Gott zu begegnen, ihn kennenzulernen. Der Mann von Weihnachten kommt zu dir nach Hause. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will mit dir zusammen sein. So wie wir das im Lukas-Evangelium lesen. Der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenlief, so ist Jesus unterwegs zu uns. Der Mann von Weihnachten, er kann dich beschenken. Er kennt deine Wunschliste, er kommt zu dir nach Hause, er kann dich beschenken. Vers 8. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hier im Haus von Zachäus, in der Gegenwart Jesu, sieht Zachäus plötzlich, wie schmutzig sein Leben ist. Wie schmutzig sein Leben ist. Jemand hat mal gesagt, wenn wir statt unserem Gesicht unseren Charakter im Spiegel sehen würden, würden viele von uns sich zutiefst erschrecken. Wenn wir im Spiegel statt unser Gesicht unseren Charakter sehen würden, würden viele von uns sich zutiefst erschrecken. Dieser Zachäus bekommt von Jesus den Spiegel vorgehalten. Wir kennen nicht den genauen Gesprächsablauf. Wir wissen auch nicht so genau die Details. Wir wissen nicht, wie die Begegnung mit Jesus dann im Haus weitergegangen ist. Wir wissen nur eins. Zachäus kommt an den Punkt und sagt: So will ich nicht mehr weiterleben, Jesus. Interessanterweise ist hier nicht die Rede von irgendeiner Bekehrung, von einer Buße. Aber eben, das muss die Bibel nicht erzählen. Denn das, was Zachäus hier tut, ist eine Frucht der Buße, ist das Ergebnis der Umkehr, ist das, was passiert, wenn Menschen sich zu Gott wenden. Wenn Menschen erkennen, was ihr größtes Problem ist, nämlich die Schuld und die Sünde in ihrem Leben. Und wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann durchleuchtet er alle Winkel unseres Hauses. Und dann erkennen wir den Schmutz in unserem Haus. Aber meine Lieben, wir beginnen doch nicht vorher aufzuräumen, sondern Jesus will in unserem Leben aufräumen. Er will uns helfen. Wir selber werden mit unserem Problem nicht fertig werden. Und Zachäus sagt hier etwas Interessantes. Er sagt: Ich will die Hälfte von meinem Besitz den Armen geben. Das war in einem Land wie Israel, wo Menschen im Prinzip nicht sozial miteinander zusammenlebten, im Sinne eines sozialistischen Systems, eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir so die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass die Hilfe für die Armen für Juden eine Selbstverständlichkeit ist. Und im Alten Testament, im Gesetz, wird das sogar verankert, dass man den Armen helfen soll. In der Tradition der Juden war, dass man 20% von seinem Besitz den Armen gab. 20%. Was macht dieser Zachäus? Vor Freude, dass Jesus bei ihm zu Hause ist, dass dieser Mann von Jesus, von Weihnachten bei ihm zu Hause ist, sagt er: Jesus, weißt du was, die Hälfte gebe ich ab. Und wen ich betrogen habe, dem gebe ich das Vierfache zurück. Das ist ein alttestamentliches Gesetz. Was Zachäus hier tut, er zeigt, dass er das Alte Testament kennt. Zachäus war schon sich dessen bewusst, dass wenn man jemand betrogen hat, dann muss man es entsprechend zurückgeben. In 2. Mose Kapitel 21, Vers 37 lautet das Gesetz: Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet oder verkauft, so soll er 5 Rinder für ein Rind wiedergeben und 4 Schafe für ein Schaf. Ein alttestamentliches Gesetz, das Zachäus kannte. Und er sagt: Jesus, ich möchte jetzt das leben, was mein Name bedeutet. Der Name Zachäus heißt rein und gerecht. Sein Leben war alles andere als das. Sein Leben war bis dato alles andere als rein und gerecht. Sein Leben, sein Name war nicht Programm. Aber jetzt macht Zachäus reinen Tisch. Er sagt, ich will die Hälfte abgeben und wen ich betrogen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Ich habe mir das einfach mal so durchgerechnet. Der ist im Prinzip, wenn ich das so mal überschlage, mit einem Minus rausgegangen, richtig? Der hat gar nichts mehr der hatte gar nichts mehr behalten können. Der hätte mehr zurückgeben müssen, als er eigentlich jemals eingenommen hat. Nun, Lukas berichtet uns nicht, wie Zachäus nun wirklich am Ende ausgesehen hat, wen er alles zurückgezahlt hat. Es wird in der Kirchengeschichte überliefert, dass Zachäus scheinbar irgendwie auch nochmal später ein Bischof geworden sein soll. Aber das ist alles sehr, sehr zweifelhaft, weil man eben den Namen ja sehr, sehr häufig gerade in der Zeit Israels hatte. Deshalb ist das nicht ganz so sicher. Wir wissen nicht, was mit diesem Mann Zachäus geworden ist. Aber was wir wissen, ist, dass er hier an dieser Stelle umgekehrt ist. Weil er gesagt hat, wenn dieser Mann mich so beschenkt, dann will ich bereit sein, anderen zu schenken. Meine Lieben, der Mann von Weihnachten ist ein beschenkender Mann. Er hat sich uns selbst geschenkt. Wisst ihr, heute ist ja wieder so trendy, etwas Persönliches zu verschenken, richtig? Das ist doch heute das große Ding, dass man nicht nur einen Geldgutschein verschenkt, sondern was Persönliches verschenkt. Jesus verschenkt was Persönliches. Er verschenkt eine Person. Er verschenkt sich selbst. Zachäus, ich will in deinem Haus einkehren. Ich will dein Gast heute sein. Er will zu dir und zu mir nach Hause kommen. Er will sich uns schenken. Und deshalb schreibt Paulus im Philipperbrief, er nahm Knechtsgestalt an und wurde uns gleich. Er wurde den Menschen gleich. Er kam zu uns. Und am Ende starb er für unsere Schuld, damit wir Vergebung unserer Sünden hatten. Wisst ihr, wenn wir einen Keller ausmisten, dann finden wir alles Mögliche, oder? Ich weiß nicht, ob wir so den Weihnachtsputz schon angesetzt haben. Bei uns zu Hause ist das zum Teil passiert. Und wenn man dann so beginnt auszumisten, dann findet man alles Mögliche an komischen Sachen, richtig? Sachen, die man quasi nicht vermisst hat, richtig? Und ehrlich gesagt auch nicht gebraucht. Man hat aber da eine Menge Stauraum damit gefüllt. Und irgendwann kommt der Punkt, dass man diese ganzen Sachen wieder rauswirft, verschenkt oder, keine Ahnung, jetzt an Weihnachten vielleicht auch noch schafft, irgendwie zu verkaufen. Aber in der Regel entsorgt man solche Sachen, richtig? Aber wenn du den Schlüssel deines Autos vermisst oder wenn du dein Handy verloren hast, dann suchst du es. Dann suchst du es, bis du es gefunden hast, richtig? Und was sagt Jesus hier am Ende dieser Geschichte? Jesus ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Du und ich, wir sind Gott so wichtig gewesen, dass er uns nicht einfach irgendwo abgestellt hat. Dieser Mann Zachäus war nicht nur einfach ein weiterer Zöllner, ein weiterer Sünder, ein weiterer Mensch, der von den Millionen und Milliarden von Menschen sich nicht groß unterschieden hat, bis auf, dass er vielleicht mehr Leute betrogen hat als andere. Dieser Zachäus ist in Gottes Augen so wichtig, dass der Mann von Weihnachten seine Wunschliste kennt, zu ihm nach Hause kommt und ihn beschenkt. Und in dem Moment, wo Zachäus dieses große Geschenk von Jesus empfängt, beginnt er anderen zu verschenken. Vor vielen Jahren, kurz vor Weihnachten, las ich einen Artikel. Ich las in diesem Artikel, dass wir Deutsche uns mehr freuen, wenn wir Geschenke verschenken und sie gut ankommen, als Geschenke, die wir selber bekommen. Ich habe zunächst mal gedacht, merkwürdig. Normalerweise bekommen wir alle gerne Geschenke, oder? Und wir freuen uns, wenn uns etwas geschenkt wird. Aber der Deutsche freut sich mehr, wenn das Geschenk, das er jemandem schenkt, gut ankommt. Ich habe gedacht, das stimmt, da ist was dran. Also als die Kinder kleiner waren, aber auch heute, habe ich mir immer Gedanken gemacht, was schenke ich den Kindern zu Weihnachten? Und dann habe ich auf diesen Moment gewartet. Das war übrigens meine größte Weihnachtsfreude. Zu warten, wenn die Kinder die Geschenke ausgepackt haben und mir dann um den Hals gefallen sind. Papa, du bist der Beste, du bist der Beste, das habe ich mir schon immer gewünscht. Solche Sprüche fielen dann im Wohnzimmer. Und dann ging das Vaterherz auf, ja. Die Weihnachtsfreude war da. Die Weihnachtsfreude war da, denn die Kinder haben sich über das geschenkt, was wir ihnen geschenkt haben. Schaut, das gilt nicht nur für Kinder und nicht nur für Weihnachten. Das ist Gottes Prinzip. Gottes Prinzip ist, dass er sich selbst verschenkt. Gott ist ein Gott, der uns beschenkt. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, der, der uns seinen Sohn gegeben hat. Wie sollte er mit ihm nicht uns alles schenken? Weißt du, es gibt nichts mehr, was bei Gott irgendwie aufbewahrt wird nach dem Motto, das gebe ich den Menschen nicht, das haben die nicht verdient, das sollen sie nicht kriegen. Sondern in Epheser Kapitel 1 sagt Paulus, die geistlichen Segnungen der Himmelswelt sind alle über uns ausgeschüttet. Du bist von Gott so überreich beschenkt worden, dadurch, dass der Mann von Weihnachten zu uns gekommen ist. Er kennt unsere Wunschliste und er kommt zu uns nach Hause und er kann uns beschenken. Und dadurch werden wir tatsächlich überreich beschenkt durch den Mann von Weihnachten. Und nun ist es an uns, genauso wie Zachäus zu handeln. Herr, und nun will ich zurückgeben, nun will ich weitergeben. Und Jesus sagt, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren. Schau, das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Ich habe hier in meiner Präsentation ganz bewusst den Adventskranz zusammen mit der Krone als Symbol gewählt. Das ist nicht von mir, das habe ich aus dem Internet. Wisst ihr, was da im Englischen drunter steht? This is the season and this is the reason. Das ist das Fest und das ist der Grund. Das Fest des Weihnachten, der Mann von Weihnachten kommt. Ja, das ist der Weihnachtsmann, von dem wir heute Morgen sprechen. Das ist der wirkliche Weihnachtsmann. Das ist der wahre Weihnachtsmann. Das ist der Mann von Weihnachten, der kam, um für dich und für mich am Kreuz von Golgatha zu sterben, damit in unserem Haus Heil widerfahren kann. Damit auch er uns, die wir verloren sind, suchen und finden kann. Und nun liegt es an uns, das wahre Weihnachten zu feiern. Wenn der Mann von Weihnachten kommt, kennt er unsere Wunschliste, kommt zu uns nach Hause und er kann uns beschenken. In diesem Sinne, einen gesegneten dritten Advent.